Gold ist aktuell gefragter denn je. Ich habe so ein klein wenig hin und her geblättert, so ein paar Tabellen von verschiedenen Banken mir angeguckt. Man kann durchaus davon sprechen, in den Jahren 2019 bis heute ist der Wert des Goldes um 75% gestiegen. Wer also irgendwann mal seine Euronen oder Ähnliches in Gold angelegt hat, der hat guten Gewinn gemacht. Eine Unze Gold, also 28,3 irgendwas Gramm, oder eine Feinunze, 31, noch was, das war vor ein paar Tagen bei 2239 Euro. Ich rechne das ganz gerne schon mal so in Schokolade um. Ja, ich brauche so ein bisschen was Bildliches. Ja. Eine Tafel Schokolade sind 100 Gramm. So, ein oder zwei Riegel davon, das ist dann so viel wie eine Unze. Und das Ding soll 2239 und so viel kosten. Eine Menge Zeug. Berühmt geworden sind die alten Geschichten aus dem Wilden Westen, als Menschen bei der Besiedlung Amerikas dem Goldrausch erlegen sind. Und dann, was weiß ich, was alles auf sich genommen haben, um irgendwo Gold ausbuddeln zu können. Sie haben das Leben dafür riskiert, manch einer ist dabei umgekommen, nur die allerwenigsten haben das große Glück gemacht. Der Wert dieses glänzenden Metalls ist also enorm, Gold fasziniert, verspricht Reichtum und unbeschreibliches Glück. Was würden wir unternehmen, um irgendwo so ein Goldnugget finden zu können? Jetzt weiß ich nicht, wer von euch den schönsten Garten beim Haus hat. Stellt euch vor, da macht sich die Nachricht breit. Beim Gerd im Garten, da ist eine Goldader. Seid doch mal ehrlich, wir kommen alle mit Hacke und Schaufel, um unseren Teil da irgendwo zu finden und auszubuddeln. Ach so, irgend sowas. Ja, also man würde schon einiges auf die Beine stellen, um da irgendwie dran zu kommen. Daher ist es ein sehr starker Vergleich, den ich gefunden habe bei dem Schreiber des 119. Psalms, also nur eine Eins mehr als das, was wir eben hatten. Psalm 119 in den Versen 124 bis 128. Verfahre mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Satzungen. Dein Knecht bin ich. Verleihe mir Einsicht, damit ich deine Zeugnisse verstehen lerne. Zeit ist es für den Herrn zu handeln, denn sie haben ja dein Gesetz gebrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Darum schätze ich alle deine Befehle als richtig. Jeder Lügenpfad ist mir verhasst. So ganz langsam zum Inhalieren noch einmal, Vers, was ist das, 127. Ich liebe deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Da bringt der Schreiber dieses Psalms zum Ausdruck, wie wertvoll, wie wichtig ihm das Wort Gottes ist. Auch an anderer Stelle in diesem Psalm klingt das an. Die Weisungen deines Mundes ist mir lieber als Tausende von Gold- und Silberstücken. Vers 72 und Vers 56. Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte. Gottes Wort ist Gold wert für mein Leben. Das ist heute Morgen mal unsere Überschrift. Gottes Wort ist Gold wert für mein Leben. Der Schreiber des Psalms, der kommt dann so richtig ins Schwärmen, wenn er über Gottes Wort nachdenkt. Kein Wunder, dass dann der Psalm mal so eben 176 Verse lang geworden ist. Außer zwei Verse findet sich in jedem Vers dieses Psalms ein anderes Wort für Wort Gottes. Weisungen, Gebote, Ordnungen, Richtlinien und wie die Begriffe alle heißen. Also von allen möglichen Seiten wird Gottes Wort beleuchtet. Ob wir diese Wertschätzung des Wortes Gottes teilen? Früher kriegte man am Ende vom biblischen Unterricht eine Bibel geschenkt. Weiß ich nicht, ob heute auch noch so ist. Ich bin damals ziemlich stolz mit der neuen Bibel unterm Arm nach Hause gegangen und habe dann auch sofort angefangen, die neue Bibel zu lesen. Das Ding war mir wertvoll, das war mir wichtig. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Wie wertvoll ist uns Wort Gottes? Aus der Zeit des Goldrausches in Kalifornien wird folgende Geschichte erzählt. Ein alter Goldgräber, ein Leben lang hat er versucht, ja, den großen Fund zu machen, ist ihm aber nie geglückt. Am Ende lebt er ziemlich verarmt in einer heruntergekommenen Hütte. Als er dann gestorben ist, kauft ein anderer das Stückchen Land. Die Hütte wird abgerissen, da soll was ordentlich aufgebaut werden. Und als man dann die Fundamentgräben aushebt, findet man die Goldader. Da hat der gute Mann ein Leben lang auf einem Goldschatz gesessen, aber an der Stelle nie gegraben und deshalb nie gefunden. Wie viele Menschen in unserem Land sitzen auf einem großen Schatz und wissen es gar nicht und finden diesen Schatz auch nicht? Manch einer hat so eine Bibel als Prachtausgabe. Mit Bildern drin und mit Goldschnitt. Und das Ding steht im Regal. Wird zweimal im Jahr abgestaubt. Aber keiner guckt da rein und findet auch den Schatz nicht, der in diesem Buch verborgen ist. Zwei Sachen möchte ich heute Morgen mit euch machen. Erstens, das Wort Gottes als unvergleichlicher Schatz. Wir beschäftigen uns ein klein bisschen mit diesem Schatz, der muss entdeckt werden, der muss wertgeschätzt werden und der muss umgemünzt werden für den Alltag. Und dann zweitens nehme ich euch mit so ein bisschen auf Schatzsuche. Wir wollen so ein paar dieser Schätze aus diesem Buch ausbuddeln. Gottes Wort als unvergleichlicher Schatz. Meistens ist das so, dass Schätze irgendwo verborgen rumliegen. Die liegen selten offen auf der Wiese oder auf dem Frühstückstisch. Die sind irgendwo versteckt. Was weiß ich, vergraben unter einem Baum oder versteckt in der letzten Ecke vom Keller, wie man das so macht mit Schätzen. Schätze müssen gesucht werden. Man muss viel Mühe aufwenden, um sie finden zu können. Und deshalb braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Werkzeug, um etwas entdecken zu können. Heute gibt es Leute, die laufen mit Metalldetektoren über die Wiese oder über die Felder, um irgendwas Schönes zu finden. Wie macht das der Schreiber von Psalm 119, Vers 18? Öffne mir die Augen, dass ich klar erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Ich habe es für mich zur Gewohnheit gemacht, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich erst ein kurzes Gebet spreche, ähnlich so wie dieser Vers. Herr, ich will jetzt dein Wort lesen, hilf mir zu verstehen. Ich brauche die Hilfe meines Herrn, um die Schätze in seinem Wort entdecken zu können. Wir brauchen die Anleitung durch den Geist unseres Gottes, um begreifen zu können, was da geschrieben steht und was das mit unserem Leben macht. Je nachdem, was ihr für eine Bibelausgabe habt, vielleicht eine Luther-Bibel, da gibt es einzelne Verse, die sind fett gedruckt. Und wenn man dann das Buch aufschlägt, dann springen die einem sofort ins Auge. Wir brauchen solche Worte oder Verse oder Wörter, die uns ins Auge springen. Worte, die unser Herz treffen. Manchmal auch Worte, die unter die Haut gehen, die uns vielleicht aufregen. Aber wenn uns nichts aufregt, wenn uns nichts berührt, dann ist das ja egal. Und dann schaltet man gerne um auf, ja, wofür habe ich zwei Ohren? Da rein, da raus, Durchzug. Aber so soll es bei Wort Gottes nicht sein, sondern dass es ins Herz geht und uns trifft. Bibellesen. Manchmal eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Bin vor einiger Zeit mal so Richtung, wie heißt das, Mecklenburg-Vorpommern gekommen und habe gestaunt über die großen Felder. Wenn du da am Anfang stehst, du kannst ja das Ende vom Feld gar nicht sehen. Und dann fiel mir ein, ach, so ein Feld muss auch mal gepflügt werden. Da zu Hause, wo ich herkomme, Osthelden, da steht in der Garage ein Trecker. Der ist genau einen Monat älter als ich. Der ist im Dezember 61 zugelassen. Gut, von wann ich bin, wisst ihr jetzt auch. Sensationelle 16 PS hat das Gerät. Schafft gerade mal einen Flug mit einem Schar durchs Feld zu ziehen. Wenn ich mit dem Ding so ein Feld, ein MacPom, pflügen sollte, bin ich ja wochenlang dran, komme ich ja nie mit ans Ende. So, und wenn dann in so einem Feld irgendwo etwas versteckt, verborgen, ein größerer Stein liegt und ich komme mit dem Fluch da dran, dann wird der ganze Trecker erst einmal aus der Spur gehoben und steht quer im Feld. Bei so einem kleinen Ding ist das so. Ja, dann stehst du da quer, muss mal absteigen und gucken, huh, was war denn das? War das nur ein dicker Stein? Oder doch vielleicht so eine alte Regimentskasse von Anno Schnuff mit noch irgendwelchen Golddukaten drin. Das ist das ungefähr so, was Jesus erzählt hat in dem Gleichnis vom Schatz, der im Acker verborgen ist. Der liegt da und du siehst es nicht. Und auf einmal irgendwie plötzlich unerwartet wird das Ding entdeckt. Schätze müssen entdeckt werden. Und manchmal lohnt es sich, sich auf die Suche zu machen, um so einen Schatz zu finden. Ein solcher Schatz muss aber auch wertgeschätzt werden. Es muss so ungefähr in den 60er Jahren gewesen sein, da sind Leute auf die Idee gekommen, den Keller oder den Dachboden mal aufzuräumen. Die alten Möbel von Opa und Oma oder Uropa und so weiter, die wurden an den Straßenrand gestellt, Sperrmüll. Weg damit. Und stattdessen hat man sich neue, moderne Möbel in die Bude gestellt, aus Plastik, mit knalligen Farben. Das war in den Jahren so. Ein paar Jahre später haben sich Leute an den Kopf gepackt, was haben wir gemacht? Die wertvollen Antiquitäten haben wir weggeschmissen. Oh nee, dann hat man versucht, die Dinger wiederzufinden und zu restaurieren und wieder zum Bestandteil des alltäglichen Lebens zu machen. Wenn so ein Wertgegenstand nicht wertgeschätzt wird, schmeißt man das Zeug in den Müll. Also, so ein Schatz muss auch wertgeschätzt werden, damit man da etwas mit anfangen kann. Ähnlich ist das mit dem Schatz, der sich in der Bibel befindet. Auch Gottes Wort muss wertgeschätzt werden. Wenn dir die Bibel nichts bedeutet, wenn dir das Wort nichts sagt, dann wird es aussortiert und hör mir auf mit Bibel, dieser alte Schinken. Ganz anders bei dem Schreiber von Psalm 119. Ich will dir aufrichtigen Herzens danken, indem ich die Rechte deiner Gerechtigkeit lerne. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude wie über irgendwelchen Reichtum. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Rechten alle Zeit. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Den ganzen Tag ist es mein Sinnen, mein Nachdenken. Das sind so verschiedene Verse in dem Psalm 119. Und dann 162, das könnte man jetzt auch noch singen. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Ich wünsche uns, dass wir uns so über Gottes Wort freuen, als hätten wir im Garten oder irgendwo eine Unze Gold gefunden, einen Schatz entdeckt. Der Schatz muss wertgeschätzt werden, sonst hat er für uns keine Bedeutung. Dieser Schatz des Wortes Gottes muss wertgeschätzt werden, sonst hilft es uns in unserem Leben nicht. Und dann noch eine Überlegung. Der Schatz muss umgemünzt werden, damit wir damit etwas anfangen können. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Also nicht, dass wir auf die Idee kommen, Gottes Wort in dem Sinne umzumünzen. Wir machen uns das Wort Gottes passend. Ändern also die Aussage. Das ist nicht gemeint. Aber manchmal sind die Verse ein bisschen, ja, was soll ich damit anfangen? Was sagt mir das? Und wenn ich nach Versen in der Bibel suche, wo mein Name vorkommt, Ebbe, taucht nichts auf, finde ich nicht. Oder je nachdem, in was für einem Beruf ihr drinsteht, hat irgendeiner was mit Computer zu tun? Ja. Hast du schon mal das Wort Computer in der Bibel gefunden? Dein Beruf und Bibel, das passt nicht zusammen. Bist du im völlig falschen Beruf? Oh, nee. Gut, also von daher müssen wir das auf so einen vielleicht modernen Beruf passend machen. Oder anders, stellt euch vor, ihr habt so eine Unze Gold. Geht damit mal zum Metzger und kauft ein Stück Fleischwurst. Versuch mal mit der Unze Gold die Fleischwurst zu bezahlen. Geht nicht. Oder beim Bäcker Brötchen holen mit einem Goldklumpen in der Hand. Funktioniert nicht. Du musst damit erst zur Bank und das muss umgetauscht, umgemünzt werden in unsere Alltagswährung, damit du das entsprechend gebrauchen kannst. So auch bei dem Wort Gottes. Und so macht das der Schreiber von Psalm 119. Ich sagte eben schon, fast jeder Vers ein anderer Begriff für Gottes Wort. Nur ist der Psalm 119 auch noch ein alphabetischer Psalm. Immer 8 Verse beginnen mit demselben Buchstaben des hebräischen Alphabet. Also im Deutschen wäre das, die ersten 8 Verse fangen mit A an, die nächsten 8 mit B und so weiter. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, deshalb 22 mal 8, grob gerechnet, also ist der Psalm 176 Verse lang. 22 Strophen, A 8 Verse. Man kann natürlich auch sagen, von A bis Z geht es in diesem Psalm um Gottes Wort. Von Anfang bis Ende. Das ganze Leben umfassend geht es ums Wort Gottes. Die wertvollen Wahrheiten und Weisungen des Wortes Gottes, die müssen für uns zum Kleingeld des Alltags werden. Gottes Wort ist nicht nur was für einen Gottesdienst und für Bibelstunde oder was ihr sonst für Veranstaltungen in der Gemeinde habt. Gottes Wort muss etwas für unseren Alltag werden. Und in den Tätigkeiten des Alltags geht es bei uns auch um Gottes Wort, um das Reden unseres Herrn, das Reden in unsere Alltagssituation hinein. Und dann ist das so, dass aus diesem Schatz Altes und Neues hervorgeholt wird und dieser Schatz prägt unser Leben. Vielleicht machen wir uns das zur Angewohnheit, so mit diesem Schatz umzugehen. Der Schatz muss entdeckt werden, er muss wertgeschätzt werden und er muss umgemünzt werden, angewandt werden im Alltag. Kommen wir auf den zweiten Teil zu sprechen. Wir begeben uns auf Schatzsuche. Wir wollen so ein paar dieser Schätze in Gottes Wort versuchen zu heben. Ein erstes dazu. Gottes Worte sprechen von Liebe. Alle Worte und Weisungen der Schrift sprechen die Sprache der Liebe. Ich wiederhole den Satz nochmal. Ich sage das ganz bewusst. Alle Worte und Weisungen in diesem Buch sprechen die Sprache der Liebe. Vielen Dank für eure Freundlichkeit, dass ihr es nicht mit Tomaten und sowas geschmissen habt. Weil man findet ja auch Verse, da denkst du, hä? Wo kommt denn da was von Liebe vor? Das klingt aber gar nicht freundlich, wenn Gott mir etwas verbietet. Da gibt es ja auch Gebote in Gottes Wort, wo er sagt, lass die Finger davon. Was ist denn das für ein Gott, der mir den Spaß am Leben vermiest? Und wo soll da die Sprache der Liebe sein? Nun, hin und wieder setzt uns Gott in seinem Wort gewisse Grenzen, gibt uns damit aber auch Hilfen, unser Leben im Alltag in den Griff zu kriegen. Ihr kennt das von den Stoppelhopsern, die bei uns überall rumlaufen. Heißt doch Stoppelhopser, ja, die kleinen Kinder. Die wollen manchmal nicht so, wie ich als Papa oder auch als Opa das sage. Und wenn ich ein drittes Mal gesagt habe, lass das, und die wollen dann immer noch, dann muss man vielleicht auch schon mal energisch werden. Entschuldigung, ich habe irgendwann meinem Sohn auch schon mal auf die Finger gehauen, weil der wollte unbedingt an die Herdplatte. Rotglühend. Der Klaps auf den Finger war ihm äußerst unangenehm. Der hat mich angeguckt wie, was machst du hier? Aber ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, ich hätte ihn gelassen und er hätte dann einmal auf die Herdplatte gepackt. So ist das auch mit Gottes Wort. Im Moment erscheint uns das unangenehm oder unbequem, wenn Gott sagt, lass es, ist nicht gut für dich. Im Nachhinein merken wir, das war genau richtig. Und so ist auch das Sprache der Liebe Gottes, weil er für uns ist, weil er das Beste für uns vorgesehen hat. Jeremia hat an der einen Stelle das von Gott aufgeschrieben, Jeremia 31,3, wo Gott seinem Volk zuspricht, ich habe dich je und je geliebt. Und deshalb führt Gott sein Volk. Manchmal komische Wege, aber dem Ziel Gottes entgegen. Und wenn man so mit Gott unterwegs ist und seine Erfahrungen mit Gott macht, dann kommt man auch an den Punkt, dass man sagt, oh ja, du bist mein Gott, der Gott, der mich liebt. So findet man die Aussage bei Hosea 2,25. Ich habe gelesen von einer jungen Frau, die hat sich in einen Buchautor verliebt, so einen Schriftsteller. Dann auf einmal hat sie entdeckt, oh, ich habe ja schon 2, 3 Bücher von dem im Regal stehen, aber noch nie gelesen. Und jetzt, wo da auf einmal die Schmetterlinge unterwegs waren, dann mussten natürlich die Bücher her und musste sie gucken, was schreibt der so und so weiter, wollte ihn mehr kennenlernen. Ist ungefähr so, wie mir das gegangen ist, als ich damals Jesus kennengelernt habe. Eine Bibel hatte ich auch schon da rumliegen, dieses langweilige Teil. Aber als ich dann Jesus kennengelernt habe, dann habe ich angefangen, sein Buch zu lesen, um immer mehr und besser zu verstehen, wer er ist und was er mit mir vorhat. Gottes Worte sprechen von Liebe. Gottes Worte geben Kraft. Der Schreiber des 119. Psalms hat das entdeckt. Niemals will ich deine Befehle vergessen, denn durch sie hast du mich neu belebt. Man kann auch übersetzen, durch sie hast du mich am Leben erhalten. Das ist Vers 93. Wir kommen hin und wieder in so eine Situation, da haben wir den Eindruck, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Der Akku ist leer, es geht nichts mehr. Da steht man vor irgendeinem Berg, über den man scheinbar nicht drüber kommt. Man ist den Dingen so ohnmächtig, hilflos, ausgeliefert, verzweifelt, am Ende. Ja, wir kommen an solche Stellen. Auch Christen kommen in solche Situationen, wo sie sagen, Ende aus, vorbei. Und dann kann man Gottes Wort lesen. Irgendwann war ich mal in so einer ziemlich heftigen Situation, ganz am Ende. Mir fiel nichts anderes ein. Ich habe einfach angefangen, Psalmen zu lesen. Vorne anfangen, 150 Psalmen. Und ich habe immer wieder entdeckt, die stehen extra für mich in diesem Buch. Ich habe gehört, wie Gott zu mir spricht. Und in diese Situation hinein wurden viele Worte der Psalmen mir zur Stärkung, dass ich wieder aufstehen konnte, dass ich eine Perspektive hatte, dass es weiterging. Gottes Worte geben Kraft. Manchmal empfiehlt es sich dabei, Hilfsmittel an die Hand zu nehmen, um an die Energie dranzukommen. Ob das eine Konkordanz ist oder vielleicht auch mal ein Kommentar, ein Andachtsbuch. Oder aber ganz modern, wenn du die Bibel auf dem Smartphone oder im Computer hast, da kann man suchen und vieles mit entdecken. Aber grab in diesem Schatz, um an die Energiequelle ranzukommen, die Gott dir gegeben hat. Weiter, Gottes Worte zeigen uns den Weg. Was ist der vielleicht bekannteste oder berühmteste Vers im Psalm 119? Hallo?
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte.
Und ein Licht auf meinem Weg. Steht in?
Vers 105.
Vers 105, jo. Der fiel mir da auch ein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Nur ist das vielleicht nicht unbedingt so ein Licht, wie wir das heute am Auto haben, Fernlicht, da du in 500 Meter sehen kannst, wo da ein Hase über die Straße hoppelt, sondern eher so eine kleine Funzel, die für 2-3 Schritte den Weg ausleuchtet. Und dafür brauchen wir Gottes Wort, dass er unseren Lebensweg ausleuchtet. Nicht unbedingt von nun an bis in Ewigkeit, dass man da gucken kann, wer weiß wohin, sondern die nächsten Schritte. Ähnlich so, fällt mir gerade noch zwischen Tür und Angel ein, im Vater Unser. Da beten wir ja auch, gib uns unser Brot für nächsten Monat. Nö, unser täglich Brot gib uns heute. Oder anders ausgedrückt, das Brot für heute, das gib uns an diesem Tag. Und genauso ist das mit dem Licht für unseren Weg. Nicht, dass wir heute schon sehen, wie wir Silvester da über die Grenze kommen, sondern Herr, für heute brauche ich dein Licht für meinen Weg. Vor einiger Zeit musste ich an irgend so ein Amt, ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da ging, aber das Amt hatte ziemlich lange Flure. Und als ich aus dem Treppenhaus in den Flur abgebogen bin, ging das Licht aus. Ob der Bewegungsmelder gestreikt hat oder wie auch, ich stand im Dunkeln. Ja, was macht man dann? Einen Stuhl auspacken, hinsetzen und warten, bis das Licht angeht? Kannst du natürlich lange warten. Man tastet sich im Dunkeln ein wenig voran. Und dann irgendwann merkte ich, hatten vielleicht auch die Augen ans Dunkle gewöhnt, oh, da vorne ist eben so ein heller Schein. Und tatsächlich, da ging ein Flur nach links irgendwie ab und da war es dann wieder hell. Ist das nicht im Glauben genauso? Du kommst manchmal dir vor, als würdest du im Dunkeln stehen. Und dann fängst du an zu gucken und zu rufen, Herr, wo ist dein Licht? Von wegen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Herr, ich stehe im Dunkeln. Ja, dann mach doch mal deinen Glaubensschritt im Dunkeln. Vertraust du deinem Herrn, dass er dich auf den richtigen Weg gestellt hat und dass er dich nicht ins Loch fallen lässt, sondern auch im Dunkeln an die Hand nimmt und sicher weiterführt? Geh im Vertrauen auf den Herrn die nächsten 2-3 Schritte. Ich denke, dann wirst du merken, oh, ich sehe auf einmal einen Schimmer, es wird wieder hell, es geht weiter. Gottes Worte zeigen uns den Weg. Er lässt uns erkennen, welche Richtung zu gehen ist. Er führt uns seinem Ziel entgegen. Wir könnten jetzt noch ein paar Verse mehr aus diesem Psalm lesen. In Kurzfassung, der Psalmist hat in die Schöpfung hineingeschaut. Er hat entdeckt, da gibt es Naturgesetze, da gibt es Ordnungen. Das funktioniert. Eins greift ins andere und der Schöpfer hält das am Leben. Und von diesen Beobachtungen herkommend, zieht er Schlussfolgerungen für sein Leben. Wenn das in der Schöpfung so ist, dann auch in meinem Leben. Auch da hält Gott an dem fest, was er zugesagt hat, und er führt mich auf dem zugesagten Weg weiter. Neutestamentlich sind wir dann auf einem ganz guten Weg, weil er wird selbst für uns zum Weg. Kapitel 14, Vers 6, Johannes Evangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und wohin kommen wir, wenn wir auf dem Weg unterwegs sind? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Gottes Worte spenden Trost. Nächster Gedanke oder nächster Schatz, den wir heben können. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt hat, schreibt Luther, dass dein Wort mich neu belebt hat. Auch das kennen wir, dass wir in solche traurigen Phasen kommen. Es gibt Zeit der Trauer, Zeit des Verlustes, wo wir denken, Ende, aus, vorbei. Da hinein spricht Gott. Und der Psalmist kann bezeugen, deiner Gnade, o Herr, ist die Erde voll. Deshalb lehre mich deine Satzungen. Aus den Spuren in der Natur schließt er wieder auf sein Leben. Da, wo ich nicht klarkomme, da ist der Herr, mein Schutz und mein Schild. Der, der mir Trost und Halt gibt, der mich weiter voranbringt. Und dann, die Geschichte muss man noch einflechten hier. Da hat es einen gegeben, der irgendwann seit Zweiter Weltkrieg ein Theaterstück geschrieben hat. Draußen vor der Tür. Da bringt er ein bisschen was zum Ausdruck, was er über Gott denkt. Gott, das ist der, der ist draußen vor der Tür. Er sieht die Ereignisse des Krieges und stellt fest, Gott kann ja doch nicht helfen. Der tut nichts gegen das Unheil. Und all die Schrecken und das Chaos, was passiert, wo ist er denn jetzt, Gott? Da war er ganz auf Distanz und wollte mit dem nichts zu tun haben. Am Ende seines Lebens, als er im Sterben lag, kam einer seiner Freunde, der wollte ihm etwas von der, schön geistigen Literatur bringen. Was weiß ich, Schiller, Goethe, irgend so ein Experte. Und das sollte ihm dann zum Trost sein. Aber er hat abgewunken. Zeigt auf den Tisch neben seinem Bett, ich lese nur noch das da. Und da lag die Bibel, Gottes Wort. Ich weiß nicht wie, aber der hat irgendwann die Kurve gekriegt. Und das andere war ihm dann schnurzpiepe egal. Jetzt las er nur noch die Bibel. Gottes Wort ist ihm zum Trost geworden, gibt ihm Halt im Leben. Schlussgedanke, Gottes Worte machen Hoffnung. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Vers 114 und ziemlich am Ende 174. Herr, ich warte auf dein Heil. Er hat die Gewissheit, dass Heil Gottes kommt. Das ist seine Hoffnung, dass Gott ihn ans Lebensziel bringt. Ich warte auf dein Heil. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist das, wir machen zumindest manchmal diese Erfahrung, wie wenn der Nebel sich lichtet. Wenn ich morgens früh so unterwegs bin, manchmal Richtung Kredenbach, da ist da im Westerwald noch Nebel. Du siehst der Hand vor Augen nicht. Aber dann irgendwann lichtet sich der Nebel, du siehst die Straße wieder. Der Nebel geht weiter hoch, du siehst den Horizont und dann, die Sonne geht auf. So ist das, wenn du Bibel liest. Manchmal in deinem Leben kommst du dir vor, als ständest du irgendwo im Nebel und siehst nicht, wie es weitergeht. Lies Gottes Wort. Und während du seine Stimme hörst und über seine Botschaft nachdenkst, lichtet sich der Nebel. Der Weg wird wieder sichtbar. Das Ziel ist wieder zu erkennen. Da weitet sich der Horizont der Ewigkeit. Wir bekommen diese Perspektive, dass es nicht nur ein paar Tage in diesem Leben über diese Erde geht, sondern es geht weiter dem Schöpfer entgegen, hin in seine Ewigkeit. Da weitet sich der Horizont der Ewigkeit und auf einmal entdecken wir, wenn es hier zu Ende geht, dann fängt es da erst so richtig an. Da wartet auf uns Herrlichkeit und Gemeinschaft mit unserem Gott. Wir haben Hoffnung. Wenn in der Welt einer von Hoffnung spricht, so im Sinne von, ich hoffe, dass es morgen regnet, dann bringt er damit zum Ausdruck, ich habe keine Ahnung, wie das Wetter wird. Wenn Christen von Hoffnung sprechen, dann ist das ein Sprechen von Gewissheit. Ich weiß, Hiob sagt, dass mein Erlöser lebt. Paulus schreibt, ich weiß, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. und viele andere Worte, wo von dieser Gewissheit die Rede ist. Wir haben Hoffnung. Petrus schreibt, wir haben lebendige Hoffnung. Warum? Weil Jesus lebt. Er ist unsere Hoffnung. Und das, was er angefangen hat, das bringt er an sein Ziel. In der Erzählung Unter dem Schirm, ein kleines Büchlein gibt es im Bibellesebund, da ist davon die Rede, dass ein Vater mit seiner kleinen Tochter alleine ist. Die Frau viel zu früh gestorben. Und der Vater mit seiner Tochter macht jeden Abend ein Schatzgräberstündchen. Die beiden setzen sich nebeneinander auf die Bettkante und jeder liest in seiner Bibel. Das Kind, Kinderbibel, Vater, was weiß ich, Elberfelder. Oder was hat man eben, neue Genfer Übersetzung und was es da so gibt. Und während sie so am Lesen sind, machen sie schon mal Entdeckungen. Und der eine sagt dem anderen, guck mal hier, was ich gefunden habe. Schatzgräberstündchen. Miteinander Bibel lesen und die Entdeckungen mit dem anderen teilen. Gottes Wort ist so ein grandioser Schatz. Der Schatz muss aber gefunden werden. Der Schatz muss wertgeschätzt werden. Und wir müssen ihn mit hineinnehmen in unseren Alltag. Und dann entdecken wir die Vielfalt dieses Schatzes, dass da von der Liebe Gottes die Rede ist, dass dieses Wort uns Kraft gibt, uns den richtigen Weg zeigt, in entsprechenden Zeiten uns tröstet und Halt gibt, aber dann auch das Ziel uns vor die Augen stellt und uns gewiss macht in der Hoffnung. Ich wünsche euch, dass ihr mit so einem Schatz unterm Arm nach Hause geht und Gottes Wort lest und studiert und inhaliert und es euch und euer Leben von daher prägen lasst. Ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als lebendigen Gott. Wir danken dir, dass wir von dir wissen dürfen, du bist nicht ein ferner und auch kein fremder Gott, sondern du bist uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du in unser Leben hineinsprichst. Das machst du, weil wir dir so wertvoll und wichtig sind und weil du uns bei dir haben willst. Hilf uns, Herr, auf deinen Reden zu hören. Hilf uns auch, gehorsam zu antworten und das Leben mit dir zu leben. Dass wir deine Schätze nicht nur entdecken, sondern auch anwenden können. Danken dir, dass wir reich gemacht durch dich, durch diese Zeit und Welt gehen können. Ja, und gerade auch denen, die am Resignieren sind, die Hoffnung verlieren, denen können wir zeigen und vorleben, dass es bei dir Halt und Geborgenheit gibt und dass es sich lohnt, an dich zu glauben und auf dein Ziel zuzustreben. Danke für dein Wort. Rede, Herr, weiter und führe uns in deiner Spur. Dank und Ehre und Anbetung gebührt dir, unserem Gott. Amen.